Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Köln-Ding der Woche. Ich würde heute gerne mit einem kleinen Gedankenspiel beginnen. Also, passt bitte jetzt mal genau auf. Stellt euch mal vor, für einen Moment, in Köln gäbe es keinen einzigen Verein oder gemeinnützige Organisation, die sich aufopfernd für soziale und kulturelle Belange einsetzen würde. Niemand würde sich mehr um Kinder, Jugendliche, um Menschen mit Suchterkrankungen, Geflüchtete, Obdachlose, Opfern von häuslicher Gewalt, psychisch kranke Menschen oder um alte Menschen, Kunst, Kultur, Denkmalpflege, Bildung kümmern. Da haben wir jetzt mit Sicherheit noch einige vergessen. Was denkt ihr denn, was denn von dieser vielbeschworenen Kölschen Gefühl noch übrig bleiben würde? Ja, es geht so eine kleine Uhr bei euch im Köpfchen los, hinten, ding, ding. Genau, nix würde dann nämlich passieren. Denn die Stadt würde zusammenbrechen und all die Themen, die durch Vereine und gemeinnützige Organisationen abgedeckt werden, würden gnadenlos an die Oberfläche gespült. Die Stadt als Institution wäre gnadenlos überfordert und müsste humanitäre Insolvenz anmelden.
Diese humanitäre Insolvenz wird auch durch Stiftungen verhindert. Das sind nicht nur die Vereine und die gemeinnützigen Organisationen, sondern gerade auch Stiftungen. Es gibt kölsche Stiftungen, die fördern kulturelle Bildung, die fördern Denkmalpflege. Es geht um den Zugang zu Musik für Grundschulkinder, interkulturelle Verständigung, therapeutisches Reiten oder natürlich auch der Fastelovend. Sie unterstützen die Erhaltung der Kölner Grünanlagen, Selbstbestimmung für Menschen, die alt sind, oder auch die Vermittlung US-amerikanischer Comic-Kultur und vieles, vieles mehr. Etwa 300 Millionen Euro im Jahr werden von diesen gemeinnützigen Stiftungen für die vielfältigen Projekte bereitgestellt. Und eine dieser Stiftungen ist die Imhoff-Stiftung. Allein die Imhoff-Stiftung hat seit 2001 mehr als, haltet euch fest, 22 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet. Und heute wollen wir uns die Imhoff-Stiftung und vor allem die Aktion Bessermacher für Köln zum 25. Geburtstag der Imhoff-Stiftung genau angucken und dürfen darüber mit Susanne Imhoff sprechen. Und seit 2017 leitet sie die Imhoff-Stiftung. Liebe Susanne, schön, dass wir bei dir sein dürfen und schön, dass du Zeit für uns hast.
Sehr gerne, dafür jederzeit.
Wenn wir das Thema Stiftung uns mal so ein bisschen genauer angucken, kann ich eigentlich nur sagen, viele Menschen sagen, oh ja komm, Stiftung mache ich doch nur, um Steuern zu sparen und fertig. Das ist doch jetzt nichts für die Allgemeinheit, das ist nur was für ganz reiche Leute. Was antwortest du auf diese polemische Frage?
Ja, die kommt tatsächlich häufiger, die Frage, was zeigt, wir haben noch echten Aufklärungsbedarf, auch hier in Köln. Wenn jemand eine gemeinnützige Stiftung gründet, entreichert er sich. Also auf dieses Geld, was er verschenkt, bezahlt er zwar keine Steuern, aber er kommt auch nie wieder da dran.
Das heißt, dass, wenn ich eine Stiftung gründe, ist das Geld für immer weg?
Das Geld ist für immer weg.
Okay. Das heißt, dann ist es ja egal, ob ich Steuern bezahle oder nicht. Wenn das Geld weg ist, ist es weg.
Ja, aber ich kann vorher bestimmen, was anschließend damit gemacht werden soll. Also nicht mit dem Geld, was ich verschenke, sondern mit dem, was es erwirtschaftet. Um es ein bisschen bildlicher darzustellen, es ist so, als ob ich mein Geld eintausche gegen einen Apfelbaum. So, dieser Apfelbaum steht und bleibt für immer stehen, aber der trägt Früchte. Und die Früchte, die dieser Apfelbaum trägt, also das Geld, was das Stiftungskapital erwirtschaftet, das kann dazu eingesetzt werden, um Projekte zu fördern, zu unterstützen. Und zwar in den Bereichen, die der Stifter festgelegt hat. Für immer übrigens festgelegt.
Gut, das heißt auch, so eine Stiftung für immer festgelegt, das ist auf Dauer angelegt. Wir reden nicht von irgendeinem Ding, einem Projekt für 5 Jahre und fertig, sondern dieser Apfelbaum soll auch morgen, übermorgen und auch vielleicht in 100 Jahren noch Früchte tragen.
Ja, genau, das tut er auch. Ich weiß nicht genau, von wann die älteste Stiftung ist, irgendwie 15., 16. Jahrhundert oder so. Aber wir reden von Ewigkeitsstiftungen. Das heißt, dieses Stiftungskapital wird nie wieder angefasst. Man weiß natürlich jetzt nicht, in was für Verhältnissen wir in 500 Jahren leben, aber so ist es gedacht. Es kann nicht, auch der Stifter nicht, hinterher sagen, nach 5 oder 10 oder 20 Jahren, ich habe es mir jetzt mal anders überlegt, ich will jetzt doch was anderes mit dem Geld machen.
Die große Frage ist ja, also mal abgesehen davon, dass wir keine humanitäre Insolvenz in der Stadt Köln haben wollen, ist aber, was sind so die Kernpunkte, warum so eine Stadt oder so ein Land, das ist ja unabhängig jetzt von Köln, auch ohne Stiftung eigentlich gar nicht, überlebensfähig ist, in Anführungszeichen.
Also ich glaube, diese über 25.000 Stiftungen, die es in Deutschland gibt, auch auf dem Gemeinnützigkeitssektor, also vor allem da, und über, ich glaube, 107 oder 110 Milliarden Euro Stammkapital verfügen, die haben natürlich einen wahnsinnig hohen Impact. Und dieser Impact wird bestimmt von Menschen, die etwas erlebt haben, die sich aus ihrem Leben heraus dafür entschieden haben, bestimmte Bereiche zu unterstützen, bestimmte Bereiche zu ermöglichen oder Leid zu verhindern. Es ist also alles sehr getragen von einem inneren Impuls, der direkt von den Menschen kommt, also von unten wirkt und nicht von oben als notwendig erachtet wird
für Infrastruktur. Ist das der klassische Fall vom bürgerschaftlichen Engagement?
Ja.
Das ist es doch eigentlich, oder?
Genau.
Es wird nicht von oben oktroyiert, sondern ein Bürger, wer auch immer, hat die Idee, ich möchte was Gutes tun, gebe mein Geld in diese Stiftung und das halte ich für die Ewigkeiten fest. So zum Beispiel dein Vater.
Ja, genau.
Ganz einfach, oder?
Ja, aber genau. Das ist ja auch der große Unterschied zum Staat, weil der Staat ja, sag ich mal, sieht ja, wenn es gut läuft, so das Große und Ganze. Und Stiftungen können ja auch dann sehr kleinteilig sein oder kleinteiliger sein. Und somit, sage ich mal, viel effizienter eigentlich helfen.
Ja, und vor allem entscheidet eine Stiftung nicht nach Aktenlage, sondern eine Stiftung ist ja sehr agil und sehr individuell in der Förderung und entscheidet nach Eindruck. Und es gibt kein Recht darauf, Geld von einer Stiftung zu bekommen. Ich kann entscheiden, ob ich das jetzt in kleine Theater oder in große Theater oder vielleicht auch nur in Theater, die ein bestimmtes Thema stecken, wenn denn dann mein Stiftungszweck Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere Theater, ist. Ich kann aber auch, je nachdem, wie offen der Stifter den Stiftungszweck gelassen hat, mich in diesem Rahmen sehr, sehr frei bewegen.
Kommen wir ganz konkret mal zu dem Stifter, über den wir jetzt am liebsten reden wollen, über deinen Vater. Dein Vater hat tatsächlich die Imhoff-Stiftung vor 25 Jahren gegründet. Wir haben also jetzt 25-jährigen Geburtstag. Und er hat dann auch bestimmte Stiftungszwecke festgelegt. Welche waren das? Oder welche sind das, muss man ja sagen.
Ja, genau. Ne? Genau. Sind und bleiben Kunst und Kultur, Erziehung, Volks- und Berufsbildung. Ich fasse das mal als Bildung zusammen. Öffentliche Gesundheitspflege, also Gesundheit im übergeordneten Sinne, Heimatkunde und Heimatpflege inklusive Brauchtum und Wissenschaft und Forschung. Wenn ich jetzt 6 genannt habe, Denkmalpflege haben wir noch. Jedenfalls sind es 6 Stiftungszwecke, die also sehr, sehr viel abbilden. Und noch ein wirklich kleiner, lustiger Sidekick, die Imhoff-Stiftung ist gegründet worden. Die Gründungsurkunde ist vom 21. Dezember 2000. Und mein Vater ist am 21. Dezember 2007 verstorben. Also exakt 7 Jahre später. Das war jetzt natürlich Zufall. Nicht beabsichtigt. Ja, aber es ist irgendwie so, ja, es lässt einen ganz kurz mal innehalten, drüber nachdenken, wie lustig manche Zufälle sind.
Die Frage ist, wie finanziert sich die Imhoff-Stiftung? Oder ich frage mich, wie finanziert sich die Imhoff-Stiftung?
Wo geht das Geld her?
Hm? Ja, also mein Vater hat einen Großteil seines Vermögens in diese gemeinnützige Stiftung eingebracht und damit dafür gesorgt, dass niemand anderes Zugriff auf dieses Vermögen hat. Weder seine Kinder, noch seine Frau, noch der Staat, noch irgendjemand anderes. Dieses Geld gehört sich selbst. Das war nach dem Verkauf von Stolberg relativ viel. Also, ne, erst wird die Stiftung gegründet und dann gibt's nach dem Verkauf, kommt das Große da rein. Das ist bei vielen Stiftungen so. Und aus diesem Geld, das wird halt angelegt in unterschiedlicher Art und Weise und Form. Unter anderem ist auch das Gebäude des Schokoladenmuseums dabei und das der Betreiber des Schokoladenmuseums, die Schokoladenmuseum GmbH, zahlt Miete an die Stiftung. Ein bisschen Verwaltungskosten müssen wir natürlich bezahlen. Ein kleines bisschen, also wirklich nicht besonders viel Raummiete fürs Büro und Beteiligung an Druckerkosten. Personalkosten sind jetzt recht gering, weil das ist sehr klein gehalten, die Organisation, und besteht nur aus einer Person.
Und die sitzt hier am Tisch?
Die sitzt hier am Tisch, oh, genau.
Kurze Entscheidungswege ist
auch ja, sehr kurze Entscheidungswege. Und aber das alles führt dazu, dass wir im Jahr, kommt natürlich drauf an, wie der Kapitalmarkt ist, etc. pp., ungefähr, na, ich sag mal 600.000 Euro, 5.000 bis 600.000 Euro ausschütten können. Wenn die Finanzmärkte gut laufen, ist es mehr. Wenn sie nicht so gut laufen, müssen wir an unsere Rücklagen dran, die wir natürlich auch immer noch bilden. Gerade für schlechte Zeiten, dass wir einfach unserem eigenen Anspruch gerecht werden können, als zuverlässiger Förderpartner bei allen bekannt zu sein.
Zielgruppen bzw. Themen hast du ja eben schon mal genannt, was die Imhoff-Stiftung, sag ich mal, umreißt. Aber wie wählt ihr denn die Projekte aus, die ihr unterstützen wollt?
Wir sind eine ganz klassische Antragsstiftung. Das heißt, wir bekommen Anträge zugeschickt von gemeinnützigen Organisationen oder Vereinen. Die werden alle gesammelt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr. Das ist öffentlich einsehbar, das ist eine Frist. Dann werden die alle gleichberechtigt nebeneinander gelegt. Und dann wird es spannend. Also wir haben zwei Entscheidungsrunden im Jahr. Es geht also zweimal im Jahr, müssen wir uns wirklich Gedanken darum machen, wozu sagen wir ja, wozu sagen wir nein, wozu sagen wir teilweise ja. Das führt dazu, dass ich in der Zeit in der Regel nicht besonders gut schlafe und mir viele Gedanken mache. Und wir legen einen Wertekompass an. Ich habe in der Regel mit fast allen Antragstellern persönlichen Kontakt, schaue mir an, was die machen, warum sie es machen, wo liegt die persönliche Intention dahinter, was ist der Antrieb von denjenigen, was kann damit erreicht werden. Und dann mache ich quasi eine Empfehlung aufgrund dieser ganzen Kriterien und dann entscheidet der Vorstand der Imhoff-Stiftung darüber, was wir genehmigen und was nicht. Und bei Sachen, wovon ich dann wenig Ahnung habe, gerade so, wenn es in den Kunstbereich reingeht, da habe ich einfach zu wenig Expertise, um das alleine beurteilen zu können. Da hole ich mir tatsächlich externen Rat ein von Menschen, die das besser wissen als ich. Weil die Kriterien so weich sind und so viel mit Menschlichkeit zu tun haben.
Was es ja auch sehr sympathisch macht.
Ja, ist es halt nicht so, dass es die beste Ausstellung bekommt oder so. Das ist.
Ich definiere die beste Ausstellung, das kriegt man ja schon nicht hin. Geht genau. Auch schon gar nicht.
Ja. Ja. Naja, es ist ja, also so wie ich eine Stiftung verstehe, ist ja auch kein Wettbewerb. Sondern ihr entscheidet nach den euch vorgegeben oder euch, die ihr euch selber gegeben habt, Kriterien. Und da kann was ganz Kleines dabei sein, da kann aber auch was ganz Großes dabei sein.
Hast du ein Beispiel für was ganz Kleines? Was war so eine Geschichte, die mal jetzt nicht so riesig war, die vielleicht auch nicht so bekannt ist, damit man so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, welche Projekte es waren oder
ja,
sind?
Ja, also es gibt zum Beispiel den Fotoraum Köln e.V. Das ist ein kleiner Ausstellungsraum in Lindenthal. Und die haben immer das Projekt Wir haben Gäste, wo sie internationale Fotografen einladen, die da ihre Bilder ausstellen. Das ist immer, es geht über einen längeren Zeitraum. Das ist immer ein schönes Get-Together und lässt einen so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Das ist so eine kleine, unaufgeregte, aber sehr schöne Ermöglichung, die jetzt auch, freundlich ist einfach.
Hast du noch ein anderes Beispiel für uns aus eurer Förderpraxis?
Also was mir jetzt ganz aktuell einfällt, weil ich mich auf eine kurze Rede zur Ausstellungseröffnung vorbereite, ist die Rita-Frind-Ausstellung im Gedenkort Jaffne. Das ist ein sehr berührendes Thema. Das ist natürlich auch eine Veranstaltung, wo ich mich ganz besonders auf meine Rede vorbereite, weil es...
Das muss sitzen.
Das muss sitzen, genau.
Ja.
Und oder Altermarkt-Spielkreis. Der hat dieses Jahr 75 Jahre Jubiläum und den ermöglichen wir dann auch eine umfassendere Arbeit.
Wunderbare Stücke auf tiefstem Kölsch.
Ja, genau. Aber es gibt natürlich auch die großen Sachen. Das Bohai-Festival vom Comedia-Theater zum Beispiel unterstützen wir mit einer relativ großen Summe. Wir sind dieses Jahr auch dabei, tatsächlich bei dem neuen Milowitsch-Theaterstück Endlich wieder lachen.
Schön.
Wo wir dem Bauturm-Theater, der das produziert, einfach einen schon guten Zuschuss geben, damit sie...
Produzieren die das im Milowitsch? Wird das im Milowitsch aufgeführt?
Das wird im Milowitsch aufgeführt, ja. Das ist also im Volks, ja. In der Volksbühne.
Die Volksbühne, ja.
Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil das Bauturm-Theater und das Volksbühnen-Theater-Publikum sich ja vielleicht nicht immer
decken.
Ja, danke.
Schön, sehr schön. Jetzt feiern wir dieses Jahr 25 Jahre Geburtstag und anders als bei meinen Geburtstagen, da werde ich immer beschenkt. Habt ihr eine andere Idee? Ihr beschenkt andere. Was bedeutet das? Was habt ihr vor zum 25.?
Ja, das ist eine wirklich, wirklich tolle Sache. Ich bin echt so happy, dass wir diese Idee gehabt haben. Es war uns relativ sofort klar, dass wir uns auf gar keinen Fall selbst feiern wollen. Ehrlich gesagt ist das auch albern, weil also wir entscheiden ja nicht jedes Jahr aufs Neue, dass wir jetzt unser Geld irgendwem schenken, sondern wir müssen es ausgeben.
Okay, das
ist überhaupt gar nicht
in der Satzung. In der Satzung steht das drin.
Als Stiftung muss ich das Geld ausgeben. So, was soll ich mich denn feiern dafür, dass ich das jedes Jahr mache? Das ist irgendwie, ja.
Da ist was dran, ja. Da ist irgendwie, da hab ich nicht überlegt, aber das ist was dran.
Self-fulfilling prophecy.
Ja, da ist irgendwie ein Haken tatsächlich hinter. Also, ja. Es macht keinen Sinn. Genau, eigentlich. Es macht keinen Sinn.
Ja. Wenn man drüber nachdenkt, tatsächlich, ja.
Genau, und wenn du dann darüber nachdenkst, aber wofür sind wir denn da? Wofür gibt es uns denn? Dann bist du sehr, sehr schnell bei Vereinen und Organisationen. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, aber wenn wir jetzt sagen, wir machen eine besondere Aktion und sagen jetzt den 25 schönsten Vereinen in Köln, danke für die letzten 25 Jahre, unterscheidet sich das jetzt ja im Ernst nicht so richtig von dem, was wir sonst tun. Es ist zwar keine Projektbindung, aber das wird so sein, dass jeder Verein kommt und sagt, wir sind übrigens ganz, ganz toll, gebt uns das Geld.
Wir sind noch toller und wir sind übrigens noch toller.
Genau so. Und das, also es wäre jetzt relativ unspannend gewesen. Und wenn man dann noch ein Stückchen weiter denkt, kommt man ganz schnell darauf, wofür gibt es denn die Vereine und Organisationen? Und dann kommst du auf die Lösung, die gibt es für die Menschen, die in Köln leben. Dann frage ich doch mal die, wofür sie Danke sagen möchten.
Okay, also eigentlich machst du jetzt Folgendes. Du gehst hin, fragst die Menschen nach den Geschichten oder nach den Menschen, die wiederum was Gutes getan haben und die man unterstützen sollte.
Genau, ich frage die Menschen, welche Vereine sie unterstützt haben, wodurch sie etwas gehabt haben, was ihr Leben beeinflusst hat, einen Glücksmoment geschenkt haben oder eine biografische Veränderung. Alles an Geschichten interessiert uns, weil alle diese Geschichten haben für irgendwen irgendetwas besser gemacht. Und deswegen heißt das Bessermacher für Köln gesucht.
Ja, genau, das war meine Frage, welche Projekte denn gesucht werden. Aber das hast du schon wunderbar zusammengefasst. Dann ist meine zweite Frage, gibt es denn schon Einreichungen?
Ja. Ich habe jetzt die ganz aktuelle Zahl nicht, aber ich glaube, wir müssten ungefähr bei 185 Tipps liegen, die wir bekommen haben. Da sind, ich sehe gerade von hinten ein Zeichen, das sind 192? 200. Oh, 200. Aber wir haben die 200 geknackt.
Wir haben die 200 geknackt, heute.
Aktuell, heute, ja. Total cool. Und davon sind wirklich viele... Also Gänsehautgeschichten. Es sind, und zwar Gänsehaut sowohl, weil es eine biografische Veränderung gegeben hat, aber auch Gänsehaut, wenn ich eine Geschichte bekomme, wo mir ein Senior erzählt, dass er jetzt mittwochs sich mit anderen Menschen treffen kann und dieses Alleine-Gefühl im Leben dadurch aufgehört hat.
Oh Gott, das ist wieder ins Herz.
Ne? Und dann die Geschichte erzählt, wie dann sogar welche gekommen sind, die irgendwie vom Geburtstag erfahren haben. Und dann hat er sogar ein Stück Kuchen bekommen und eine Kerze dabei. Und das ist eine erzählenswerte Geschichte für jemanden. Und der möchte Danke sagen, weil es so viel besser macht in seinem Leben. Das sind keine großen Sachen, aber es lässt uns einfach wieder begreifen, dass man auch mit vielen kleinen Sachen große Dinge bewirken kann. Man muss nicht immer gleich die Welt retten.
Also das macht mich wirklich, also da kriege ich auch Gänsehaut, um das mal ganz klar zu sagen. Vor allen Dingen glaube ich, vielleicht war eure Idee, die Verantwortung an die Bürger dieser Stadt abzugeben, um dir einen besseren Schlaf zu generieren, glaube ich, kontraproduktiv. Ja? um mich mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, das auf jeden Fall.
Also, dass zu den 200 möglichst noch 200 dazukommen. Wann ist denn Einsendeschluss? Ich sag's mal so. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Ne?
Also, wir haben vor kurzem gerade Bergfest gefeiert. Wir haben den Einsendeschluss am 31. August. Und wir rechnen tatsächlich noch mit relativ vielen Einsendungen, weil das jetzt wirklich Fahrt aufgenommen hat. Also es hat sich sehr rumgesprochen tatsächlich. Es ist auch klar geworden, dass sich die Vereine nicht selbst nominieren sollen und dürfen. Das war am Anfang nicht so klar. Es ist einfach klar geworden, dass es um die Geschichte geht und nicht darum, ich finde, der und der Verein soll den Preis bekommen, weil der macht schon immer gute Arbeit und die brauchen Geld. Also das ist nicht das, was wir hören wollen. Solche Einsendungen kriegen wir auch viel. Und wir haben natürlich die über 200 Tipps, aber das sind nicht über 200 Vereine, sondern es werden auch manchmal für einen Verein
doppelt und dreifach abgegeben, ja.
Oder auch 40.
Ja.
Also okay. Und zwar von einem, wo es kein Mensch erwarten würde. Der ist an der absoluten Spitze der vielfachen Einsendung und also hätte es auch wirklich verdient.
Okay. Jetzt habt ihr am 31.8. einen Berg von Einreichungen hier liegen. Was passiert damit dann?
Ja, also wir bereiten die alle auf. Wir müssen prüfen, sind die Vereine überhaupt berechtigt, also haben die einen gültigen Freistellungsbescheid vom Finanzamt, decken sie grundsätzlich unsere Stiftungszwecke ab, weil anders dürften wir das Geld gar nicht.
Für die, die das mit dem Freistellungsbescheid nicht kennen, wir reden über Gemeinnützigkeit.
Genau, okay. Genau. Die müssen die Gemeinnützigkeit damit nachweisen und wir machen natürlich einen kleinen Background-Check, weil ja, vielleicht gibt es ja auch Vereine, die sind zwar gemeinnützig, aber nicht in dem Sinne, was wir moralisch für vertretbar halten.
Das
könnte sein.
So, ja,
ist ja das auch werden euer nicht Geld. Viele sein. Ja. Genau, das werden nicht viele sein. Aber zumindest müssen wir mal ganz kurz entfedern, nenne ich das. So. Und dann werden von jedem Verein 1, 2, 3 beste oder schönste oder eindrücklichste Geschichten ausgewählt und jeder Verein hat die Möglichkeit, sich selbst zu beschreiben. Also das soll die Jury von mir wissen. Und das war unser schönstes Erlebnis, müsst ihr uns schreiben. Zeichenbegrenzung, 650 Zeichen. Und diese Informationen werden der Jury vorgelegt, die überaus großartig besetzt ist.
Da bin ich mal gespannt, wer ist denn da alles drin?
Wer ist denn in dieser Jury drin?
In der Jury oder soll ich zuerst sagen, wie die Punkte verteilen?
Erst wie die Punkte verteilen, danach die Jury. Machen wir einen Spannungsbogen ein bisschen höher.
Ja, genau. Also jedes Jurymitglied kriegt das digital zur Verfügung gestellt. Es werden ungefähr 15 bis maximal 20 sein, Jurymitglieder. Und dann haben die Punkte, die sie vergeben können, und zwar 10-mal. Die können einmal 10, einmal 9, einmal 8, einmal 7 und so weiter Punkte vergeben. Ohne zu wissen, was die anderen vergeben. Bei uns läuft das alles auf. Wir zählen das zusammen. Und die 20 Vereine mit den meisten Punkten sind auf jeden Fall schon mal 20 Besser-Macher. Weitere 5 werden durch ein Social Media Voting im Anschluss ermittelt und 3 Social Media Voting und 2 kriegen noch eine Wildcard von uns, falls wir jetzt noch das Gefühl haben, der müsste jetzt eigentlich dringend dabei sein. Was ist denn da schiefgelaufen?
So kommen wir auf insgesamt.
Auf insgesamt 25 Bessermacher.
Für 25 Jahre.
Für 25 Jahre, Quatsch, ja. Genau. Und es gibt dann eine große Veranstaltung. Und dort entscheidet sich, welche 22 Vereine 5.000 Euro bekommen und welche 3 Vereine 25.000 Euro bekommen.
Was müssen die tun, um die 25.000 Euro zu bekommen?
Das richtige Losziehen.
Es wird ausgelost.
Es wird ausgelost, weil man kann in der Unterschiedlichkeit der Vereine jetzt kein Ranking machen. Es ist dann nicht, wir haben das Familienhörbuch und wir haben ein
Seniorentafel für Kaffee.
So, wie soll ich die gegeneinander, ist Quatsch. So, alle machen was besser und 3 haben besonders viel Glück.
Und das ist eine reine Glücksgeschichte dann, die 3, die dann die 25.000 bekommen.
Genau.
Okay. Jetzt haben wir eine Jury, die auswählt. Mhm. Wer sitzt da drin und was sollen diese Leute machen?
Also, wer sitzt da drin? Da drin sitzen Menschen, denen ich zutraue, einen guten Blick auf Köln zu haben und auf die Bedürfnisse von Menschen und so ein bisschen Allrounder zu sein. Das ist also jemand, der hier mit mir am Tisch sitzt, zum Beispiel Uli Kiefernagel.
Nein, Uli.
Ja, genau. Aber es ist zum Beispiel auch eine Annette Frier mit dabei. Es ist das Team der Stunksitzung mit dabei. Es ist ein Wolfgang Oelsner mit dabei, eine Monika Salchert, eine Sabine Heinrich. Also wir haben die gut besetzt.
Ja, Olli, da bist du aber unter den Top 3 der Prominenten.
Ich freue mich da schon drauf.
Elisabeth Raffauf ist mit dabei, kennt man ja wahrscheinlich auch.
Ich freue mich da schon auf, ich finde das eine große Ehre, dass ich das machen darf. Und ich finde, so einen kleinen Teil dazu beizutragen, um die Bessermacher nach vorne zu bringen, ist schön. Ich finde das wirklich schön. Ich freue mich da total drauf. Also eine Ehre und eine große Verantwortung auch.
Das freut mich. Aber seitdem ich dich kennengelernt habe, war mir das auch klar, dass du da an der richtigen Stelle sitzt.
Oh, jetzt haben wir genug mit Wattebällchen
geschmissen. Das kannst du jetzt auch mal rausschneiden. Nein, lass das mal gut. Wenn ich mich noch melden möchte und einen Verein empfehlen möchte, wo kann ich das tun?
Das geht am einfachsten über unsere Website imhoff-stiftung.de/Bessermacher und sofort ist man da, wo man das sehr niedrigschwellig und einfach abgeben kann.
Wir sind gespannt.
Ja, vor allen Dingen bin ich gespannt, wie du dich entscheidest.
Das wird ja nicht öffentlich gemacht.
Nein, nichtsdestotrotz kommen ja nachher 25 und irgendeinen davon wirst du auch gut gefunden haben.
Mit Sicherheit. Wahrscheinlich werde ich ganz viele gut finden. Ja. Und dann hast du das Problem, du kannst aber nur einmal die 10 Punkte vergeben. Und dann musst du dich entscheiden.
Im Übrigen haben wir das so gemacht, wenn eines der Jurymitglieder in einem Verein aktiv ist, der mit vorgeschlagen wurde, darf dieser maximal 8 Punkte bekommen.
Das ist Befangenheit.
Aber dann hast du deinen guten Schlaf, der ja doch erhalten, weil du gibst jetzt den schlechten Schlaf an die Jury weiter.
Also
ein geschickter Schachzug.
Ja, das ist ganz geschickt. Aber tatsächlich, wenn ich vorher geahnt hätte, wie unfassbar viel Arbeit das ist, und ich habe Menschen, die helfen mir dabei, zum Teil unentgeltlich über Stunden und Stunden und Stunden jede Woche. Ich würde es alleine nicht hinkriegen, ganz ehrlich. Also die Menge der Einsendungen zu bewältigen ist spannend, aber herausfordernd.
Ja gut, es kommt ja, habe ich das richtig verstanden, es kommt on top auf die Stiftungssumme, die sonst rausgegeben wird. Ne? Das heißt, es ist ja dann, ihr habt eure normale Stiftungsarbeit, geht ja weiter, plus die Bessermacher dieses Jahr.
Genau, also wir haben zwar keine zweite Förderrunde in diesem Jahr, weil ich das einfach arbeitstechnisch nicht hinkriegen würde, aber wir haben ja so ein paar Standardkandidaten, wie jetzt die Lit oder Phil Cologne, das Hans-Imhoff-Konzert, wir haben eine Stiftungsprofessur. Das sind natürlich alles Gelder,
die laufen weiter,
aber es ist halt nicht diese Projektantrags-Einreichung in diesem Halbjahr, die wir ansonsten machen. Die ist jetzt am Anfang des Jahres ist die gelaufen mit einer relativ hohen Summe, die wir da ausgeschüttet haben. Dann kommt das, was so in diesem doch recht großen sowieso komplex mit ist und dann die Bessermacher on top. Also dieses Jahr schütten wir deutlich mehr aus als sonst. Und die nächsten ganz normalen, regulären Anträge von Vereinen oder Organisationen, die können ab Januar wieder eingereicht werden.
Wir machen Folgendes, wir werden in die Shownotes auf jeden Fall mal alle Links reinpacken für die normale Förderung, aber natürlich auch ganz klar für die Bessermacher, damit das jetzt noch genutzt werden kann. Leute, ihr habt bis zum 31.08. Zeit, noch als Tippgeber zu fungieren. Es ist relativ schnell gemacht, das ist auch nicht viel Arbeit, lohnt sich aber unter www.imhoff-stiftung.de oder schaut noch mal in die Shownotes rein. Noch ein Blick in die Zukunft. Gehen wir mal 25 Jahre weiter. Dann wird die Imhoff-Stiftung 50 Jahre. Gibt's dann 50 Bessermacher?
Das kann ich dann gar nicht mehr entscheiden. Ich darf das tatsächlich nur machen, bis ich 75 bin.
Ja, du, aber dann hast du noch 50 Jahre Zeit. Das ist jetzt Quatsch.
Also 25, lass mich mal überlegen. Ich bin jetzt 54, 64, 74. Also 21 Jahre lang habe ich noch die Chance, alles zu entscheiden. Danach nicht mehr. Dann müssten wir das an die nachfolgende Generation abgeben.
Ach, das heißt, in den Satzungen steht, dass der Vorsitz mit 75 abgegeben werden muss.
Ja, genau.
Okay.
Ist auch nicht verhandelbar. Das ist gut so.
Ja gut, dann werden wir uns in 25 Jahren mit deinem Nachfolger oder deiner Nachfolgerin treffen.
Genau.
Um zu gucken, was zum 50-Jährigen rauskommt. Wir haben natürlich jetzt, wir lassen dich ja nicht einfach gehen. Ne? Jetzt Butter bei der Fisch.
Jetzt wird's interessant.
Alle, die bei uns zu Gast sind, denen stellen wir immer die göllschen Fragen. Und das muss auch nicht unbedingt jetzt Köln-Lobhudelei sein, sondern es sind halt Fragen, die sich mit Köln beschäftigen und die alle gestellt bekommen. Da kann man das so wunderbar vergleichen. Die erste Frage ist, wenn nicht in Köln, wo sonst könntest du wohnen und warum gerade dort?
Also bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was für mich eine Alternative ist tatsächlich. Ich finde die Toskana sehr schön. Da lebt meine Tochter und heiratet demnächst. Aber wenn ich ehrlich bin, wüsste ich jetzt im Moment nicht, was ich da den lieben langen Tag machen soll.
Und aus dem Wort.
Schöne Grüße an die Toskana und eine schöne Hochzeit. Italien, glaube ich. Würde ich einen anderen Hochzeitsmarsch.
Okay,
welche kölsche Eigenschaft zeichnet dich aus?
Jeder Jeck ist anders.
Schön. Wenn du morgen Bürgermeister wärst und du hättest alles in der Hand in der Stadt, also Bürgermeisterin wärst, was würdest du in unserer Stadt ändern?
Ebertplatz.
Okay, klare Ansage. Bin ich dabei. Neumarkt auch noch vielleicht bei der Gelegenheit?
Ja, beides.
Breslauer Platz auch noch?
Ja, es sind noch so einige, genau. Aber mit Ebertplatz würde ich anfangen, der ist ja am nächsten.
Alles, was mit Platz zusammenhängt. Nenne ein, zwei, wegen mir auch drei Gründe, warum man Köln morgen verlassen sollte.
Es gilt aber nicht mehr Ebertplatz.
Nein, gilt nicht mehr Ebertplatz. So einfach lassen wir dich hier aus der Lummer nicht raus.
Das aber hatte ich mir genau so überlegt.
Lass mal gelten.
Ich glaube, wenn man Großstadt nicht mag, dann sollte man gehen. Und wenn man eine Großstadt mag, die so klein wie möglich ist, dann bleibt man hier.
Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort, ne?
Ja.
Aber wir machen natürlich weiter. Ja. Ne? Geht noch weiter hier. Wo ist dein Lieblingsplatz in Köln?
Das ist definitiv auf einer Rheinbrücke, bei Sonnenuntergang, schönem Wetter, auf dem Fahrrad, wenig Verkehr. Das ist einfach. Und da kann ich nicht anders als dann zu meinem Freund sagen: Ach, guck mal, haben wir es nicht schön hier?
Hast du ein Schloss? an der Hohenzollernbrücke?
Nein.
Okay.
Welche KölnerInnen haben dich beeinflusst?
Ich glaube, das liegt an den Menschen, die um einen rum sind. Und beeinflusst hat mich tatsächlich in hohem Maße mein damaliger Theater-AG-Leiter vom Gymnasium Kreuzgasse, weil er mir in einer schwierigen Zeit als Jugendlichen vermittelt hat, was es bedeutet und welche Möglichkeiten man hat, mit Ausdruck, mit Selbstwert, mit Gefühlen umzugehen, in einer Gemeinschaft Dinge zu einem Ziel zu bringen und es alles gut ist. Der hieß Werner Kronenberg. Nein, der heißt immer noch Werner Kronenberg.
Ja, dann schön. Lieber Werner, wenn du das hörst, du hast wirklich tiefe, tiefe Spuren hinterlassen hier.
Ja.
Welche Kölner haben dich beeindruckt?
Ich glaube, das ist ein ganzes Stück weiter höher aufgehängt. Besonders beeindruckend finde ich die Edelweiß-Piraten, ohne dass ich je einen persönlich kennengelernt hätte. Aber diese Gruppe von Menschen mit ihrem Mut und alle Menschen, die es heute noch gibt, die auch nur ansatzweise diese Eigenschaften haben, beeindrucken mich zutiefst.
Was meinst du zwischen Viva Faster Laufend und Escher Mittwoch?
Mal hier sein, mal weg. Also eigentlich eher lieber weg.
Und zwischen Aschermittwoch und Weiberfasnacht? Lieber hier oder mal weg?
Also meistens hier, hin und wieder auch mal weg. Aber also wenn ich ehrlich bin, alles, was mit Arbeiten, Leben, Lieben, Lachen zu tun hat und eigentlich bei allem versuchen, das Beste zu machen.
Oder passt dir die nächste Frage perfekt? Was hätte für dich noch immer Joti, Jange?
Ich glaube, die Erfahrung, dass man immer wieder aufstehen kann, auch wenn man nicht auf die Füße gefallen ist.
Und worüber lachst du dich kaputt?
Also darüber, dass ich mal gedacht habe, dass wenn man alles richtig macht, es auch bestimmt gut wird. Und ansonsten über Thorsten Sträter.
Okay, ja.
Dein kölsches Lieblingsessen?
Riefkoche.
Ja. In der Salzjas vielleicht?
Auch.
Die von der Riefkoche-Brut von der Christina ist sensationell, oder?
Absolut.
Da steht man immer so Ewigkeiten an, das ist schwierig, ne? Christina, falls du es hörst, du Messi oder Riefkoche.
Hast du eine kölsche Lieblingskneipe?
Habe ich tatsächlich, und zwar immer, wenn mein künftiger Schwiegersohn aus der Toskana zu Besuch ist, weil der will immer ins Früh gehen, nachdem er einmal da gewesen ist. Und ihn dort zu erleben, ist einfach zum Wegschmeißen.
Meine Lieblingsrubrik, dein Lieblingsschimpfwort auf Kölsch.
Knüsselskopp.
Auch sehr schön. Auch schön.
So, dann last but not least, bitte vervollständige den Satz, Köln ist?
Nur dann irgendwie zu verstehen, wenn man es erlebt hat.
Dem können wir nichts mehr hinzusetzen. Vielen, vielen Dank. Leute, bewerbt euch auf www.imhoff-stiftung.de. Schaut auch nochmal in die Shownotes rein für die Bessermacher. Das lohnt sich und verfolgt das Ganze. Wir werden es auch im Blog ein bisschen begleiten hier und sagen, wer denn am Ende dann da gewonnen hat. Das werden wir im Dezember alles wissen. Vielen Dank, liebe Susanne. Vielen Dank, dass du dieses nette Gespräch mit uns geführt hast.
Ja, vielen Dank.
Es war richtig jod. Wir haben auch Schokoladekrähen übrigens. nur zur Info, falls ihr zuhört. Wir haben Schokolade bekommen. Gehabt euch wohl. Viel Freude. Denkt an die Bessermacher. Und bis demnächst.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.